SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 26.
Farmhäuser, niedrig und dunkel. An den Bäumen hier und da Eimer zum Auffangen von Ahornsirup. Leere Bierdosen auf dem Grünstreifen. Sie fuhr am Hopkins-Haus vorbei, wo sich ihre Mitschüler immer vor den Schulpartys getroffen hatten, und dann an der Farm der Irvings. Im Innenhof sah sie eine Gestalt, dick eingemummelt wie ein russischer Bauer, die langsam die dunkelbraune Erde harkte. Als sie das Haus erreichte, erkannte sie es kaum wieder. Der gelbe Anstrich war verblichen, das Dach mit Moos bewachsen. Die Schäden, die die umgestürzte Ulme verursacht hatte, waren notdürftig mit Plane und Blechen geflickt. Um das Haus herum waren die Bäume, die sie noch aus ihrer Kindheit als junge Schößlinge kannte, zu einem eigenen Wald herangewachsen, der zwar mit dem alten Wald jenseits der Steinmauer nicht konkurrieren konnte, aber dennoch hatte sie das Gefühl, dass sich die Natur hier etwas zurückholte, das ihr gehörte. Sie erinnerte sich an das schwindende Kastanienwäldchen, das Robert damals so eifrig bewacht hatte. Inzwischen würde der Kastanienrindenkrebs es vernichtet haben. Sie konnte sich kaum vorstellen, wie verzweifelt er gewesen sein musste, dass er versagt hatte. Der Regen hatte sich in einen feinen Schneeregen verwandelt. Am liebsten wäre sie sofort wieder ins Auto gestiegen und zurück nach Oakfield oder Corbury Junction oder Springfield oder Worcester gefahren, um zum nächsten Maklerbüro zu gehen und das Haus zum Verkauf anzubieten. Wie besehen. Irgendjemand würde schon merken, dass das Grundstück mehr wert war, als der Abriss des Hauses kostete. Als sie daran dachte, an wie vielen verlassenen Häusern sie eben vorbeigefahren war, kamen ihr allerdings leise Zweifel. Sie hatte einen Schlüssel, aber es war ohnehin nicht abgeschlossen. Sie klopfte, sei es aus Gewohnheit oder aus Aberglauben, oder um ein Tier, das drinnen überwinterte, vorzuwarnen, dass es seinen Winterschlaf für eine Weile würde unterbrechen müssen. Keine Reaktion. Die Tür knarrte, als sie hineinging. Alles war kleiner, als sie es in Erinnerung hatte. Die Fenster waren niedriger. Und beinahe konnte sie die metallene Decke berühren. Auf den alten Möbeln zu ihrer Rechten waren Kartons gestapelt, auch auf dem Esstisch, als wäre vor ihr jemand hier gewesen und hätte angefangen, das Haus zu entrümpeln. Aber natürlich war niemand hier gewesen. Das hatte sich alles über die Jahre angesammelt. Ihr war klar, dass aus der sorgfältigen Inventur, die sie sich vorgenommen hatte, nichts werden würde. Wenn ihr etwas einfiel, das sie als Andenken behalten wollte, dann würde sie es aus dem Chaos herausfischen müssen. Langsam ging sie durch das Esszimmer, in die Küche, zurück ins Wohnzimmer und dann die Treppe hinauf. Alles war voll mit Gerümpel. Alte Ausgaben von Good Housekeeping. Ob ihre Mutter die tatsächlich gelesen hatte? Leere Einmachgläser, Gedenkteller, getragene Kleidung. Ihr kam der Gedanke, wie enorm die Diskrepanz zwischen dem war, was diese Gegenstände einst bedeutet hatten und was sie jetzt noch wert waren. Der Tod war viel mehr als das Ende eines Lebens. Er markierte das Ende ganzer Welten von Bedeutung. Vielleicht hatte die Kerze in dem Kerzenhalter dort drüben ihrem Bruder einmal im dunklen Winter Trost gespendet. Vielleicht hatte ihre Mutter den Schal hier von einem Verehrer geschenkt bekommen. Und der Fasan da hinten stammte ganz bestimmt von ihrem armen, verwirrten Großvater. Altes Messing, alter Lappen, alter Vogel. Rundbriefe eines örtlichen Hundebesitzervereins, Exemplare der örtlichen Zeitung, die bis weit in die 60er zurückreichten, Stühle mit ramponierten Sitzflächen aus Binsen, Rundschreiben der Women's Benevolence League. Sie erinnerte sich vage daran, dass ihre Mutter dort Mitglied gewesen war. Im Schlafzimmer ihrer Mutter fand sie ein paar Bücher. Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch, Klein Dorrit, eine Modern Library-Ausgabe von Boetius. Boetius? Ernsthaft? Und eine zerfledderte Anthologie mit Gefängniserzählungen, herausgegeben von einem gewissen John T. Trumbull, vom örtlichen Community College. Nichts von Wert, kein Schmuck in der Kommode. Sie wusste, dass ihre Mutter den längst verkauft hatte. Mit leeren Händen ging Helen die Treppe wieder hinunter und durch den Flur, der zum Anbau mit den Gästezimmern führte. Irgendwann war sie da im oberen Stockwerk eingezogen, so weit weg von ihrem Bruder und ihrer Mutter wie möglich. Aber oben sah der Fußboden, der zu ihrem Zimmer führte, so verwittert aus, dass sie Angst hatte, einzubrechen. Stattdessen wanderte sie durch den alten Ballsaal, den Robert offenbar in eine Zuckerhütte verwandelt hatte, in der er Ahornsirup herstellte. Es gab einen Ofen und einen Stapel Holzscheite sowie diverse Eimer und recycelte Limonadenflaschen, die teilweise mit Zuckerkristallen verkrustet waren. Überall lagen tote Marienkäfer. Auf dem Fußboden und auf den Tischen standen alte elektronische Geräte, ein Filmprojektor, ein Generator, das Innere zweier Fernseher. Das alte Arbeitszimmer ihres Großvaters war kaum wiederzuerkennen. Auf dem Zebrateppich stapelten sich Kisten. Der einst prächtige Pfau lag kopfüber hinter einem Sofa. Die Hälfte einer Ausgabe der Enzyklopädie Britannica von 1929 thronte auf dem Sockel, auf dem einst der Berglöwe gestanden hatte. Auch der war also geflüchtet. Überall Papiere, überall Bücher, armselige, halb vergammelte Bücher, die er auf Flohmärkten gekauft hatte, alte Ausgaben von National Geographic und Life, Stapel von Telefonbüchern, die Buchrücken eingeknickt und voll mit Zeitungsausschnitten, Wetterberichten, Sportergebnissen, Todesanzeigen. Keiner der Namen sagte ihr etwas. In nichts davon sah sie einen Sinn. Hysterie, dachte sie. Ein Zorn, der nichts bewirkt und nichts bedeutet. Oder der früher etwas bedeutete, doch das ist jetzt verloren. Sie fand den Schrank am anderen Ende des Raumes. Die Tür war mit zwei Vorhängeschlössern gesichert. Im selben Moment wurde ihr gewahr, wie merkwürdig es war, dass sie bei all den Emotionen, die dieses Haus und sein Inneres in ihr hervorriefen, keine Angst verspürt hatte. Traurigkeit, Erschöpfung, auch Bedauern, aber keine Angst. Trotz der verlassenen Räume, der verstaubten Tiere mit den leeren Augen. Erst jetzt, als sie vor diesem verschlossenen Schrank stand, empfand sie ein leichtes Unbehagen. Neben dem Schrank war Wasser an der Wand heruntergelaufen, die Tapete war abgeblättert und auch das Holz hatte gelitten. Sie zog am Griff und sah, dass die Scharniere nachgaben. Sie musste nur zweimal stark ziehen und die Bolzen brachen aus dem verfaulten Holz. Auf allen drei Fächern des kleinen Schranks waren gelbe Pappschachteln gestapelt, die Filmrollen im Super-8-Format enthielten. Sie stand da wie angewurzelt und dachte an das Chaos aus Kameras und Projektoren, das ihr vor einer Stunde noch so harmlos vorgekommen war. »Pornos?«, fragte sie sich. Aber die Tatsache, dass er den Schrank mit Vorhängeschlössern gesichert hatte, ließ auf viel Schlimmeres schließen. »Nein. Robert hätte nie jemanden angefasst«, sagte sie sich, und dennoch wurde ihr schlagartig übel. Hatte sie vor lauter Mitleid mit ihm irgendetwas übersehen? Nervös nahm sie eine der Schachteln aus dem Schrank. Mit schwarzem Filzstift hatte er »Alice« Fragezeichen darauf geschrieben, dahinter ein Datum. Sie hielt inne, wunderte sich über das Fragezeichen. Dann holte sie die nächste Filmrolle heraus. Auf der Schachtel stand »Mary und Alice«. »Lieber Gott, mach, dass sie volljährig sind«, betete sie. Sie stellte sich vor, wie zwei heruntergekommene örtliche Huren aufgefordert wurden, vor der Kamera ihr Handwerk zu verrichten. Hatte Robert sie gefilmt? Die Handschrift auf der Schachtel war definitiv seine. Die kannte sie genau. Immerhin hatte sie zu Hause 800 Seiten davon. Doch allein der Gedanke, dass er Interesse an etwas so Körperlichem, so Menschlichem hatte, kam ihr einfach nur abwegig vor. Bestimmt nicht ihr Bruder mit seinen endlosen Exegesen über das Leben von Käfern und Moosen. Wobei sie es natürlich nachvollziehen konnte, dass er ihr nichts von einem solchen Hobby geschrieben hatte. Sie nahm eine weitere Schachtel heraus. Erneut Mary und Alice. Die nächste klang wieder unsicher. Alice, Fluss, Fragezeichen. Dann Krankenschwester. Sie stapelte sie auf dem Boden.
Krankenschwester posiert für William. Schlechte Qualität.
Schlechte Qualität, auch das noch.
William und Erasmus.
Nun, damit hatte sie nicht gerechnet. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass... Andererseits, dass Robert sich für Frauen interessierte, konnte sie sich ebenso wenig vorstellen. Und ein Darsteller, der Erasmus hieß, verdiente wenigstens ein bisschen Anerkennung für die exzentrische Namenswahl. Sie überlegte, ob er sich nach Nash benannt hatte oder nach dem Autor von Lob der Torheit und konnte sich nicht entscheiden, was von beidem sie amüsanter finden würde. Sie sah ihren Fachartikel förmlich vor sich. Die Einflüsse der bukolischen Dichtung des 19. Jahrhunderts auf Amateursexfilmer. Ein Überblick. So viel zum Thema Sexy Walden. Drei weitere Filmrollen mit William und Erasmus. Zweimal mit Fragezeichen und einmal ohne. Dann Krankenschwester, nur Stimme. Oje. Der nächste hieß Drei Puritaner. Na sowas. Sie fragte sich, was sie mit den ganzen Filmen anfangen sollte. Verbrennen? Oder zur Polizei bringen? Aber warum zur Polizei, wenn sie gar nicht wusste, was darauf zu sehen war?
William und Erasmus necken Krankenschwester, nur Stimme. Die ersten Liebhaber. Alice mit Querpfeife.
Gütiger Himmel.
Erster Liebhaber mit Huhn.
Auweia.
Charles Osgood über den Apfelanbau, nur Stimme.
Sie hielt inne. Apfelanbau? Sie holte die Filmrolle aus der Schachtel, aber auf der Spule stand nichts weiter. Die nächsten vier waren ähnlich beschriftet.
Charles Osgood, nur Stimme, über Schäden durch Seidenschwänze. Charles Osgood über Veredelungstechniken. Charles Osgood über andere Sorten, diskutiert mit Mary über Baumschnitt, Stachelschweine.
Die Huren standen auf, zogen sich Arbeitshemden und Overalls an und schnappten sich jede eine Leiter und einen Korb. Sie sahen sie vorwurfsvoll an. Was hatten sie denn gedacht, sie perverse Person?
Charles Osgood, Erinnerungen an den Siebenjährigen Krieg.
Jetzt war ihr Unbehagen verschwunden. Jetzt war sie nur noch neugierig. Sie schleppte den Projektor ins Wohnzimmer, stellte ihn so weit wie möglich vom Generator entfernt auf und holte die Spule aus der Schachtel.
Charles Osgood, Erinnerungen an den Siebenjährigen Krieg, begann im Wald.
Sie kannte die Stelle nicht wieder. Überall in den Wäldern um sie herum sah es so aus. Entweder ging gerade der Herbst zu Ende oder der Frühling begann. Fast alle Bäume waren kahl, die Blätter auf dem Boden waren braun und nicht genau zu erkennen. Ein glatter Grabstein aus blassem Marmor war zu sehen. Die Buchstaben waren unleserlich. Buchen und Birken ragten zwischen einer Reihe verwitterter, knorriger Bäume auf, die ihr nichts sagten. Auf der rechten Seite wies ein Baumstamm zu einem Buchenschößling, dessen flatternde Blätter so hellgrün waren, dass sie fast weiß aussahen. Also doch Frühling. Ihr fiel ein, wie sich bei Buchen die Blätter verfärbten. Das war, abgesehen davon, dass die Kamera schwankte, weil ihr Bruder so angestrengt atmete, das Einzige, das sich bewegte, bis plötzlich der Wind durch den Hain rauschte. Zwei Blätter wurden emporgeweht und umkreisten einander wie Schmetterlinge. Und das war's. Die Filmrolle war durchgelaufen und das Ende des Zelluloidstreifens klatschte gegen den Projektor, der sich immer noch drehte. Verblüfft nahm sie die Spule vom Projektor und fädelte den nächsten Film ein.
Charles Osgood über Veredelungstechniken. An Erster Liebhaber mit Huhn traute sie sich noch nicht heran.
Diesmal war es Winter. Und es dauerte einen Moment, bis sie merkte, dass der Film an genau der gleichen Stelle aufgenommen worden war wie der vorherige. Schnee bedeckte den Waldboden vor ihr. Die Blätter der kleinen Buche waren jetzt dunkler. Diesmal wehte ein leichter Wind, das einzige Geräusch. Der dritte Film hieß Charles Osgood und seine Plantage. Sommer. Sie erkannte die Buche und die Birken wieder. Und jetzt auch die alten verwitterten Bäume, deren neue Triebe voller roter Früchte waren. Sie musste an die wilden Äpfel denken, die auf dem Hügel wuchsen. Der Wald stand in voller Blüte. Der Boden war übersät mit Farnen und kleinen weißen Blumen. Ein brauner Vogel, was für einer wusste sie nicht, flog ins Bild und ließ sich auf einem Baumstamm nieder. Dann verschwand er, und ein Rotkehlchen landete auf einem Ast des Apfelbaums und zwitscherte sein Lied. Tirili, tirit, tirili, tirit. Im Hintergrund sauste ein Eichhörnchen einen Stamm hoch. Die Filmrolle war zu Ende. Mary und Alice zeigte einen von Farnen überwucherten Felsbrocken und dahinter wieder eine Buche. Bei dieser war die Rinde mit Narben übersät. Mary, Eichen, die aus einer uralten Steinmauer herauswuchsen. Krankenschwester, das schlammige Ufer eines Tümpels am Fluss. William und Erasmus, schlechte Qualität, nur Stimme. Ein Bett aus Moos und Flechten. Ein Käfer schlich durch das Bild. Und so weiter. Die Filme zeigten im Grunde alle das Gleiche. Als sie zu Alice mit Querpfeife kam, war ihre anfängliche Skepsis bereits verschwunden. Ein Vogel, ein vorbeihuschendes Eichhörnchen, ein Hirsch und eine Hirschkuh waren die einzigen nichtpflanzlichen Lebewesen. Und dennoch war sie vollkommen gefesselt. Sie hatte sich nie auf dieselbe Weise dem Wald verbunden gefühlt wie Robert, aber jetzt, inmitten dieses Durcheinanders, das einmal ihr Zuhause gewesen war, kam es ihr vor, als besäße dieser auf den rissigen Putz unter der Treppe projizierte Wald eine immense Bedeutung. Ihr war, als schaute sie sich eine Videoinstallation in einem Museum an. Und doch konnte ihr Bruder das Ganze unmöglich als Kunstprojekt gemeint haben. Aber als was dann? Und woher kamen diese Namen? Mary, Alice, William, Charles Osgood. Osgood war relativ ausgefallen, und sie meinte sich zu erinnern, dass ihr Bruder diesen Namen vor langer Zeit einmal erwähnt hatte, als er von den Seelenerben erzählte. Und dann auf einmal verstand sie. Und im selben Moment bekam sie eine Ahnung davon, was es mit der Welt auf sich hatte, in der ihr Bruder gelebt hatte. Er hatte versucht, seine Halluzinationen zu filmen. Sie hatte ihm nicht geglaubt, und er hatte seine letzten Monate damit verbracht, festzuhalten, was er gesehen und gehört hatte, um ihr zu beweisen, dass er die Wahrheit sagte. Sie sah sich jede einzelne Filmrolle an, dachte gar nicht daran, sich zwischendurch hinzulegen, und als sie fertig war, war es bereits Vormittag. Sie stand auf. Da waren noch ein paar Regale und Schränke, die sie nicht durchsucht hatte, doch sie wusste, sie hatte genug gesehen. Sie steckte die Filmrollen in ein paar alte Einkaufstüten, trug sie hinaus zu ihrem Mietwagen und verstaute sie auf dem Rücksitz. Sie hatte keine Ahnung, was sie damit anstellen sollte. Wahrscheinlich würde sie sie irgendwo zu Hause unter ihren Sachen aufbewahren. Und eines Tages, wenn sie tot war, wenn die kleine Buche groß war und sich der tapsige Käfer längst in glitzernden Staub verwandelt hatte und die verwitterten Apfelbäume schließlich doch noch ihren Geist aufgegeben hatten, würden Saul oder Michael sie finden. Sie würden sich fragen, was es damit auf sich hatte, und dann würden sie vielleicht einen alten Projektor auftreiben, aber ohne das Unbehagen, das Helen zunächst verspürt hatte. Schließlich begegnet man den Habseligkeiten einer alten Dame anders als denen eines alten Mannes. Und dann würden sie in einem Zimmer ihres leeren Hauses oder im Archiv der Bibliothek, wo man solch ein antiquiertes Gerät vielleicht noch finden konnte, auf eine Leinwand schauen. Doch dann wäre das, was sie darauf zu sehen bekamen, Rotkehlchen, Schößling, Käfer, all seiner früheren Bedeutung beraubt und stellte nichts anderes mehr dar als die sanften Bewegungen eines Waldes, der nicht mehr existierte.
Vortrag vor der Historical Society of Western Massachusetts. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Frühlingstag. Ich freue mich sehr, dass ich hier in dieser illustren Runde den 7. jährlichen Vortrag zu Ehren von Mitch Harwood halten darf. Wie Sie vielleicht wissen, waren Mitch und ich enge Freunde. Und auch wenn Sie alle wissen, dass er und ich uns damals über englische Stilmöbel zerstritten haben, gehe ich davon aus, dass ihm der heutige Vortrag ganz besonders gefallen hätte. Schließlich war er ein großer Freund von Geheimnissen und Intrigen. Zunächst möchte ich einigen Mitmenschen danken, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Bei mehreren Gelegenheiten hat mir Ed Franklin seinen Metal Quest 3000 ausgeliehen und das, obwohl ich sein erstes Metallsuchgerät aus Versehen kaputt gemacht habe. Falls Sie dieses Gerät schon einmal in der Hand hatten, werden Sie wissen, dass es mit keinem anderen tragbaren Modell vergleichbar ist. Versuchen Sie einmal mit einem Detektor F25 oder einem Pinpoint WS10 bei der Exxon-Tankstelle in Chicopee eine Schuhspange aus dem 17. Jahrhundert zu finden.
Pause für Gelächter.
Vielen Dank, Ed. Außerdem möchte ich mich bei Carol Watkins von der Humors Press bedanken. Auch wenn Sie heute Abend nicht hier sind, Carol, ich werde mir Ihren Rat, den nächsten Aufsatz, den ich einreiche, mit weniger persönlichen Akzenten zu versehen, ganz bestimmt zu Herzen nehmen. Versprochen. Lassen Sie mich Ihnen zum Schluss meiner Vorrede versichern. Ich bin mir, wie wir alle hier, der Umstände bewusst, die zu meiner vorübergehenden Suspendierung vom Verein geführt haben. Das vergangene Jahr war für mich, wie Sie ebenfalls wissen, ein Jahr schwerer Verluste. Und auch wenn dieser Umstand allein nicht den, sagen wir, Enthusiasmus entschuldigen kann, mit dem ich mir über meine Trauer und Einsamkeit hinweghalf, so weiß ich doch die Großzügigkeit zu schätzen, mit der Sie alle auf mich Rücksicht genommen haben. Dieser Verein ist für mich wie eine Familie. Und ich kann kaum genug betonen, wie dankbar ich vor allem unserem großartigen Vorsitzenden Lennart bin, der mich trotz allem wieder willkommen geheißen hat. Ich hoffe, dass ich mit meinem heutigen Vortrag dazu beitragen kann, dass Sie alle mich wieder willkommen heißen. Nicht nur als Historiker, sondern auch als Freund.
Dramatische Pause, Glas Wasser, Applaus.
Fangen wir an.
Ausladende Geste.